Ja, hi alle zusammen. Ich bin heute in einem bisschen anderem Outfit hier. Ich hoffe, ihr erkennt, was ich bin oder wer ich bin. Was denkt ihr? Gandalf ist sehr gut, weil deswegen habe ich das Kostüm gekauft und habe dann gemerkt, es passt doch nicht fürs Church Camp. Ein Priester habe ich gehört, das geht näher dran. Ein Mönch, ja, richtig, genau. Stellt euch vor, auch wenn ihr es nicht sofort erratet, ich bin ein Mönch. Und wenn ihr an einen Mönch denkt, was kommt euch als erstes so in den Kopf? Führt euch mal die Gedanken vor Augen. Kloster, Andechser Bier, okay. Franziskus, Lago Maggiore, bete und arbeite. Mhm. Genau. Finde ich interessant. Meine ersten Gedanken waren andere. Ich denke dabei an Verzicht auf Luxus oder auch auf Ehe oder vielleicht auch gute Kleidung, ich weiß nicht. War jetzt nicht mein Gedanke, aber habe ich mir gedacht, passt ganz gut. Und so ein abgeschiedenes, ein ruhiges Leben. Und ja, das sind so die ersten Gedanken, die mir so gekommen sind. Dann gibt es ja auch noch eine andere Ebene, auf der man vielleicht Verbindungen hat mit einem Mönch. Und was denkt ihr aus geistlicher Sicht über einen Mönch? Was erwartet ihr von dem Leben eines Mönches? Tritt ein für die Gesellschaft. Strahlt Ruhe aus. Mhm. Treue zu Gott. Sehr gut. Ja, die Treue ist das, was mir auch als erstes in den Kopf gekommen ist. Dass ein Mönch steht für mich geistlich gesehen, für einen Menschen, der gesagt hat, ich gebe mein Leben ganz für Gott hin. Hundertprozentige Lebenshingabe, und ich drücke das auch ganz praktisch aus, dadurch, wie ich mein Leben gestalte, dass ich aus dem, ja, sage ich jetzt mal, normalen Umfeld weggehe, eher zurückgezogen auch lebe, obwohl das heutzutage ja nicht nur der Fall ist und viele Mönche sind auch zum Beispiel Lehrkräfte und arbeiten in der Gesellschaft, aber haben sicher immer noch viele Zeiten, wo sie in der Ruhe sind. Und ich verbinde vor allem diese Hingabe mit Mönchen. Und das finde ich ehrlich gesagt richtig inspirierend und wo ich mir sage, ja, also wenn es danach geht, hätte ich auch Mönch werden müssen, weil ich diesen Wunsch habe, mein Leben Gott zu schenken. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht hast du auch diese Sehnsucht in deinem Herzen, dass du sagst, ich möchte Gott ganz hingegeben leben, geistlich gesehen, wie ein Mönch. Und die Frage ist dann aber, okay, wie gelingt mir das? Wie kann ich wirklich Tag für Tag Gott hingegeben leben und ihm Ehre machen? Wie kann ich so ein Leben führen? Und Gott sei Dank finden wir dazu Antworten wie immer in der Bibel. An Stellen, die ich nicht zuerst erwartet hätte, ihr seht es hier, bevor ich darauf eingehe, bitte ich jetzt die Welcomer, euch Bibeln zu verteilen, weil ich heute keine PowerPoint habe. Und ich es immer ganz cool finde, wenn man selber mitliest. Ihr könnt es auch am Handy machen, aber das haptische Wort finde ich immer noch cooler. Genau, während ich mal mein Mönchskostüm loswerde. Einfach Handmeldungen, wenn ihr eine Bibel braucht. Ihr seht hier rechts auf der Flipchart, die ich für fast nichts anderes gebrauchen werde, als dass ihr wisst, wo ich gerade bin in der Bibel. Das sind die drei Bibelstellen, auf die ich mehr eingehen werde, wo es sich lohnt, dass ihr sie auch mit aufschlagt. Die am kürzesten. Also wer nicht so gerne alles mitlesen will, kann die am ehesten auslassen, die mittlere. Und ich steige ein mit dem 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 18. Ich habe Gott in der Vorbereitung gefragt, ja, wie kann ich dir ein dir hingegebenes Leben denn führen? Wie sieht das praktisch aus? Was sagst du mir dazu in deinem Wort? Und dann kam mir ein Ausspruch in den Kopf und die Stelle Timotheus. Und dann habe ich Timotheus gesucht, wo dieser Begriff steht. Und das werdet ihr gleich sehen in diesem Bibelvers. Ich möchte erst den ersten Vers lesen. 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 18. Paulus spricht hier zu Timotheus: Dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen. Bis dahin erstmal. Paulus spricht hier davon, dass er Timotheus ein Gebot anvertraut. Ich bin bei diesem Wort gleich hängen geblieben und habe mich gefragt, okay, von was für einem Gebot spricht er hier? Habe das auch spät noch nachgelesen und es geht hier nicht um die Gebote Gottes wie die Gebote Jesu, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist nicht das griechische Wort, das hier dahinter steckt, sondern hier geht es um Anweisungen, um etwas, was er ihm mitgibt für seinen Dienst. Und es gibt auch manche Querverbindungen dazu, die sagen, hier geht es um den Missionsauftrag Jesu, den er Paulus übertragen hat und auf den er seinen ganzen Dienst aufgebaut hat. Und den gibt er jetzt weiter wie einen Staffelstab an seinen Jünger Timotheus und sagt ihm in einem seiner letzten Briefe: Mach weiter, wo ich aufgehört habe, Timotheus. Dieses Gebot vertraue ich dir an. Und dann heißt es weiter: Dieses Gebot eben kannst du gemäß der über dich ergangenen Weissagungen, Prophetien ausführen. Und Weissagungen sehen wir in einer Parallelstelle im 1. Timotheus 4,14, dass dort die Ältesten für Timotheus gebetet haben und er hat eine Gabe bekommen, eine Gnadengabe wird sie dort genannt. Und man kann davon ausgehen, dass diese Gnadengabe sozusagen die übernatürliche Befähigung für Timotheus war, zu lehren, Jesus zu bezeugen und Gemeinde zu bauen, als Pastor, als Hirte der Gemeinde vorzustehen. Und diese Gabe hat er von Gott bekommen. Und Paulus erinnert ihn: Gebrauch diese Gabe, fach sie neu an. In einer anderen Stelle sagt er das: Wenn sie eingeschlafen ist, streck dich danach aus, nach dieser Gabe, dass du sie auch gebrauchst. Und ich glaube, das ist etwas, was auch eine Ermutigung für uns alle ist, was ich euch auch zusprechen möchte. Wenn ihr wisst, ich habe Gaben von Gott bekommen, Geistesgaben, dass ihr euch auch nach ihnen ausstreckt. Und wenn ihr vielleicht merkt, ich habe das selber auch gehabt, wo ich ein Jahr lang eine gar nicht gebraucht habe und so gemerkt habe, hey, warum eigentlich? Und habe wieder gesagt: Gott, okay, ich bin bereit, ich will die wieder benutzen und damit anderen dienen und dein Reich mitbauen. Und Timotheus brauchte das genauso, diese Ermutigung. Und dann lesen wir weiter im Vers 18, wofür Timotheus denn dieses alles erhalten hat und was ihm Paulus aufträgt sozusagen. Im zweiten Teilsatz steht: Damit du, Timotheus, durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst. Durch diese Gnadengabe, dass wir durch diese Gaben den guten Kampf kämpfen. Und das war auch das Wort, was Gott mir aufs Herz gelegt hatte, was ich mir selbst nicht ausgesucht hätte, weil ich früher selber immer über diese Redewendung gestolpert bin. Und Paulus gebraucht die, glaube ich, 10-mal ungefähr im Neuen Testament. Einen guten Kampf. Was meint er denn damit, dass wir als Christ kämpfen sollen? Und wenn wir in einer Parallelstelle lesen, im 1. Timotheus 6,12, dann lesen wir ausführlicher, es geht Paulus um den guten Kampf des Glaubens. Es geht nicht um einen natürlichen Kampf, sondern er gebraucht hier eine, ich würde sagen, Allegorie nennt man das, einen Vergleich, um zu sagen, wie ein Soldat, der sein ganzes Leben einsetzt für eine Sache, sollen wir unser Leben ganz einsetzen für eine Sache, dass wir im Glauben bleiben für Gott. Und er führt es weiter aus im nächsten Vers, wie man das macht. Wie kämpft man diesen Kampf? In Vers 19 heißt es, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Also zweierlei. Er sagt zum einen, den Glauben bewahren. Und wie bewahrt man seinen Glauben? Paulus schreibt dem Timotheus wiederum in einer anderen Stelle, sei stark in der Gnade in Christus Jesus. Um im Glauben zu bleiben, um unseren Glauben zu erhalten, müssen wir uns immer wieder, ich glaube täglich oder noch öfter, in der Gnade stärken. Das ist ein aktives, immer wieder Vorgehen, dass man sich stärkt in der Gnade. Wie stärkt man sich in der Gnade? Wie sieht das praktisch aus? Das steht in Hebräer 12, Vers 1. Ihr müsst es jetzt noch nicht mitlesen. Und da steht, indem wir hinschauen auf Jesus Christus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und das ist für mich der Schlüssel, um seinen Glauben zu bewahren und sich in der Gnade zu stärken. Weil wer ist der, der uns die Gnade Gottes zugänglich gemacht hat? Das ist Jesus Christus. Und es geht für uns darum, Jesus im Blick zu haben, jeden Tag, bei allem, was wir tun. Wenn unsere Augen auf ihn gerichtet sind, dann hält das unseren Glauben, weil er das Fundament unseres Glaubens ist. Für mich bedeutet das Anfänger und Vollender des Glaubens, ohne Jesus könnte ich gar nicht glauben. Ohne Jesus hätte ich keinen Grund, an Gott zu glauben, wie ich an ihn glaube. Ohne Jesus könnte ich meinen Glauben auch nicht bewahren bis zum Ende meines Lebens, weil es Gnade ist, dass ich glauben kann und am Glauben bleiben werde. Es ist Jesu Gnade. Und das ist elementar, dass wir uns das vor Augen behalten. Und darum kann man, und vielleicht sucht ihr mal hinten im Raum das Kreuz. Dort ist das Kreuz und das ist mit Recht ein Symbol für das, was Jesus für uns gemacht hat. Und unser Kreuz ist leer, weil Jesus nicht mehr daran hängt, weil er auferstanden ist. Und darum diese Gnade freisetzen konnte für alle, die glauben, dass es eine reale Wirklichkeit wird. Und der Heilige Geist bewirkt sie heutzutage in uns. Und das ist ein tägliches auch Machen, dass ich auf Jesus schaue. Aber nicht ein religiöses, verkrampftes, sondern ein freudiges, ich will mich an Jesus orientieren, in dem, was ich tue und wie ich lebe. Wenn ich Zweifel habe, schaue ich auf Jesus. Wenn ich Wahrheiten anzweifle, dann schaue ich nicht auf die Lügen, sondern dann schaue ich aufs Kreuz, dann schaue ich auf Jesus. Wenn ich in der Bibel lese und über Stellen stolper, wo ich sage, wie kann Gott das oder das oder das Sünde nennen und gleichzeitig gut sein und gleichzeitig diese Menschen lieben, die diese Sünde tun? Wie kann Gott das machen? Und dann kommen Zweifel vielleicht ins Herz und ich habe erlebt und auch bei anderen das wahrgenommen, dass wenn man durch die Brille von Jesus diese Bibelstellen liest, über diese Themen nachdenkt, was auch immer das bei euch ist, dann erscheint das Ganze in einem völlig anderen Licht. Zum Beispiel die Ehebrecherin. Die Menschen damals haben klar gesagt, auch in unserer Bibel steht, Ehebruch ist Sünde. Was macht Jesus? Er sieht diese Frau an, er bewahrt sie davor, dass sie gesteinigt wird. Er verweist die Menschen, die sie steinigen wollen, auf ihre Sünde und dass sie keinen Grund dazu haben, sie zu verurteilen. Und Jesus, der es könnte, verurteilt sie auch nicht. Jesu Umgang mit Sünde ist nicht, dass er uns verurteilt. Und stellt euch das vor, Jesus kniet vor dieser Frau, malt im Boden und schaut von unten nach oben, eine Haltung der Demut, und schaut sie mit liebevollen Augen an und sagt, ich verurteile dich auch nicht, aber mach's nicht mehr. Von unten, glaube ich, steht man nicht über jemandem. Er war schon ganz bewusst auf dem Boden gekniet. Und so sieht Jesus uns an, so sieht Jesus jeden an, der in Sünde lebt, bewusst, das meine ich jetzt mit einem bewussten Festhalten an Sünde, so schaut er auf uns und sagt, ich vergebe dir, aber mach's nicht mehr. Ich will dir dabei helfen. Und Jesus hat bei allen Themen, die es gibt, einen liebenden Blick und eine liebende Antwort. Jesus kann Sünde Sünde nennen und den Sünder annehmen und lieben. Und zwar zu 100%. Und nicht so tun, als ob, sondern wirklich lieben. Ich glaube, sonst wäre keiner von uns hier. Wenn er uns nicht annehmen würde, auch jeden Tag, so wie wir sind, mit den Fehlern, die wir auch machen. Und das erkennen wir nur durch Gnade, dass Jesus so ist. Wenn wir Gnade verstehen und im Herzen verinnerlicht haben. Wir lesen hier im 1. Timotheus, Vers 19, nicht nur, dass wir den Glauben bewahren sollen, um den guten Kampf zu kämpfen, sondern auch ein gutes Gewissen bewahren. Ein gutes Gewissen zu bewahren, war für mich der größte Stolperstein an dieser Bibelstelle, weil ich damit auch gar nichts anfangen konnte. Und mir gedacht habe, was meint Paulus damit? Okay, ein Gewissen, das ist einem klar. Man merkt, wenn sich das eigene Gewissen meldet bei dem, was man tut oder was man denkt. Wenn man, weiß ich nicht, ganz plakatives Beispiel darüber nachdenkt, schwindelig bei der Steuererklärung, meldet sich hoffentlich das Gewissen. Aber auch bei anderen Themen. Und wir sollen ein gutes Gewissen bewahren. Okay, was heißt das genauer? In der Apostelgeschichte 24, Vers 16 lesen wir in einer Parallelstelle, wo Paulus angeklagt wird und vor dem Statthalter eine lange Rede hält. Und im Vers 16 sagt Paulus, daher übe ich mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Paulus selbst sagt also, um sich ein gutes Gewissen zu bewahren, muss ich mich, ich glaube täglich, darin üben. Sich üben, dieses Gewissen zu bewahren. Ein unverletztes Gewissen. Ein Gewissen, das gut ist, das rein ist, wie es auch an anderer Stelle heißt. Und wenn Paulus das sagt, der für uns alle als, glaube ich, großes Vorbild gilt, weil er auch so viel für Gott getan hat und so vielen Menschen das Evangelium gebracht hat, wenn er sagt, ich muss mich darin üben, Praxeis, die Praxis aus dem Griechischen, ich muss das üben, dann bedeutet das, okay, das ist etwas, was jeder üben muss. Für mich bedeutet das, damit wir dieses gute Gewissen bewahren. Es ist nicht mit einem Mal getan. Jetzt die Frage, wie übe ich mich in einem guten Gewissen? Wie mache ich das praktisch? Und dazu bin ich auf eine weitere Bibelstelle gestoßen, die auch nicht aufschlagen braucht. Im 2. Korinther 5, Vers 9, da steht, sagt Paulus, dass er alles tut, zusammen mit den anderen, um Gott zu gefallen. Wir wollen ihm zu gefallen suchen, in allem, was wir machen. Und ich glaube, das ist dieses Üben eines guten Gewissens, das zu bewahren, indem wir Gott zu gefallen suchen, indem wir unseren Fokus darauf haben, wie kann ich Gott gefällig leben? Und an diesem Punkt denkt man vielleicht oft auch an diesen Lebenswandel eines Mönchs. Hingabe, asketisch leben im Verzicht, nichts dürfen, okay, ich muss Gott gefallen, vielleicht anstrengend. Kein Fehler machen. Und da lesen wir jetzt im Hebräer Kapitel 12, Vers 28, was Paulus vielleicht sagt, vielleicht ist es Paulus. Man weiß nicht, von wem der Hebräerbrief geschrieben wurde, vermutlich von Paulus. Dort steht Folgendes, Hebräer 12, 28. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, wie wir es vorhin gesungen haben, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Er fängt also an, damit, dass er uns erinnert, wir haben ein Reich, das ewigen Bestand hat, das unerschütterlich ist, das nicht vergeht, wenn diese Erde vergeht. Und sagt dann, und das möchte ich hervorheben, lasst uns die Gnade festhalten. Wenn es darum geht, dass wir Gott gefallen wollen, dürfen wir nicht die Gnade auf dem Weg vergessen, sondern müssen uns unbedingt erinnern, vor Augen führen, Gnade ist der Anfang. Ohne Gnade bin ich verloren. Ohne Gnade werde ich gut religiös und werde vielleicht dem Anschein nach von außen betrachtet ein guter Christ. Davon lesen wir aber nie in der Bibel. Den guten Kampf zu kämpfen bedeutet nicht, ein guter Christ zu werden. Jesus selbst war nicht religiös. So wie Religion, also ich verstehe, ist es etwas Menschengemachtes, was von außen dem Menschen sagt, was er an sich verändern muss. Leben in der Nachfolge bedeutet, ich werde von innen durch den Heiligen Geist nach außen verändert. Also die Gnade ist der Anfang, das Wirken Gottes das durch den Heiligen Geist ist der Weg, nicht ich durch mein Bemühen. Und dann heißt es hier weiter, wenn wir an der Gnade müssen, also wir sollen an der Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können. Da steht das Gefallen drin, wohlgefällig. Wir können Gott nur gut dienen und ihm dabei gefallen, wenn wir an der Gnade festhalten. Und das ist auch ganz wichtig, wenn man diese zwei Wörtchen, die da am Ende stehen, noch liest, mit Scheu und Ehrfurcht, die auch manchmal dazu führen oder was auslösen in einem, wie religiös und Krampf und jetzt wird es doch ernst. Jetzt war es Gnade, okay, aber jetzt muss ich irgendwie doch mich anstrengen und jetzt will Gott doch von mir, dass ich mich knechte oder was auch immer ihr damit verbindet, mit Ehrfurcht. Kann hier nicht gemeint sein, wenn davor steht, dass wir durch die Gnade Gott wohlgefällig dienen können. Und ich habe mal nachgeschaut, warum stehen hier zwei Begriffe, was bedeutet Scheu? Und das sind zwei verschiedene griechische Wörter. Und Scheu kann man auch übersetzen mit Ehrfurcht tatsächlich. Aber es geht hier mehr um einen ehrfürchtigen Lebensstil, der, würde ich sagen, moralisch-ethisch gut ist. Zum Beispiel, wenn man die Bergpredigt sieht, da predigt Jesus über seine ethischen Vorstellungen, wie wir miteinander leben. Das ist der Maßstab. Und ohne ihn können wir das niemals schaffen. Das ist eine sehr hohe Messlatte. Aber er ermutigt uns, dass wir ein moralisch gutes Leben führen, dass wir Abstand halten von schändlichem Tun, wie es in meinem Lexikon stand, zu diesem Begriff, dass wir nicht mitmachen bei Dingen, die vielleicht sogar als ganz normal gelten in unserer Welt. Die macht man halt, die macht jeder. Wie die Steuer zu hinterziehen, machen wahrscheinlich sehr viele. Sie sagen, ja, sieht ja keiner, ist ja egal, mach ich. Oder wie wir unsere Beziehungen leben. Wir machen das so, wie wir es für richtig halten. Aber so viele Menschen orientieren sich nicht an Gottes guten Maßstäben. Und da möchte ich auch noch mal einschieben, und dafür habe ich euch ein T-Shirt mitgebracht, auf den, ich hoffe, ihr könnt es lesen, draufsteht, mein Papa ist gut. am Freitag hatte ich das mal wieder an und wurde dann auch darauf angesprochen. Okay, beziehungsweise es war auf der Arbeit mit einem Jugendlichen mit Behinderung und die Kollegin hat ihm gesagt, lies mal vor, was da steht, du kannst doch Papa lesen. Und dann hat er das vorgelesen und am Ende des Satzes hat sie sich ein bisschen gewundert, was soll denn das heißen? Da läuft hier ein 33-jähriger Mann rum und hinten auf seinem Rücken steht, mein Papa ist gut übrigens. Dann habe ich mich umgedreht und ihr gezeigt, was hier vorne drauf steht, die Königskrone, weil ich ein Kind Gottes bin und mein Papa ist Gott. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir das in unserem Herzen tragen. Unser Papa ist gut, unser Papa ist Gott. Gott ist ein 100% guter, gerechter Gott und Vater. Und wenn ich das im Blick habe, dann will ich diesem Gott hingegeben leben, weil ich ihm vertrauen kann. Jemandem, der gut ist, auf den ich mich verlassen kann, dem kann ich vertrauen. Und das ist ja der erste Part, den Glauben bewahren, Gott vertrauen, vielleicht auch in den Kämpfen, wenn Leid auch da ist. Zum Beispiel, wenn ich Zweifel habe, dass ich ihm vertraue und dass ich mich nicht davon abbringen lasse, dann möchte ich ihm hingegeben leben. Und dann will ich Abstand nehmen von Dingen, die vielleicht für die Welt normal sind, bei denen ich aber irgendwie merke, durch mein Gewissen, ist nicht gut. Dann mache ich das, weil ich vertraue, dass Gottes Maßstab besser ist für mich und auch andere. Das zweite Wort, das hier steht, ist eben Ehrfurcht. Im Griechischen, ich glaube, ja, nochmal ein anderes Wort, Phobos. Und das wird in diesem Kontext und auch in anderen Stellen der Bibel mit Gottesfurcht am besten wiedergegeben. Hier geht es mehr um die Dimension des guten Gewissens Gott gegenüber, bei dem anderen, dem guten Gewissen dem Menschen gegenüber, wie es im Hebräerbrief ja auch steht. Und dass wir erkennen, Gott ist heilig und darum auch selbst heilig leben wollen, weil wir einem heiligen Gott gehören, weil wir, so wie wir leben, Repräsentanten, Botschafter an Jesu Christi Stelle sind für unseren Gott. Und weil wir wissen, ich werde mich eines Tages nicht vor Menschen rechtfertigen müssen für mein Leben, sondern ich werde mich vor Gott rechtfertigen. Und da ich weiß, dass er einen guten Maßstab hat und dass er gerecht richten wird, habe ich keine Angst davor. Aber ich habe Ehrfurcht vor ihm, weil es mir wichtiger ist, Gott zu gefallen, als den Menschen zu gefallen. Und das ist sicher nicht immer so, dass uns das leicht fällt. Dieses T-Shirt hatte ich schon überlegt, am Montag zu tragen, habe es dann lieber nicht gemacht, weil ich an dem Tag irgendwie nicht dazu stehen konnte. So ganz klar. Und wenn mich jemand darauf angesprochen hätte, dann hätte es mir an dem Tag, glaube ich, nicht so gepasst. Am Freitag hatte ich so, oh ja, heute trage ich das gerne, will ich Jesus bezeugen damit. Hoffentlich sieht es jemand. Und dann dreimal angesprochen drauf. Zweimal. Und weil es ein Üben ist, dieses gute Gewissen zu bewahren. Es ist kein, ich schaffe das einfach mit einer Entscheidung, sondern ich bleibe dran. Ich kämpfe den guten Kampf. Ich übe mich darin, dieses Gewissen mir zu bewahren, dem Menschen und Gott gegenüber. Und dazu hilft mir Ehrfurcht. Dazu hilft mir mein Gewissen, das sich meldet bei Dingen, wo ich nicht weiß, wo ich vielleicht überlege, mache ich es oder mache ich es nicht. Egal, was es in deinem Leben ist, egal, wo du Themen hast, wo du vielleicht selbst vor dir weißt, da weiß ich irgendwie insgeheim, Gott findet es vielleicht nicht so gut. Ich mache es trotzdem. Mein Gewissen meldet sich, aber ja, vielleicht geht es doch irgendwie auch anders. Und man verharmlost Sünde oder wenn es klare Sünde ist. Aber ich erinnere hier gern nochmal, es geht hier nicht um ein religiöses von außen sich beschneiden. Es geht darum, die Gnade erst vor Augen zu haben, aufs Kreuz zu schauen und dann zu schauen, okay, Jesus, lebe ich so, wie es dir gefällt? Ist mein Gewissen gut dabei? Und ich glaube, wir alle wollen diesen guten Kampf leben. Mit anderen Worten, ein Leben zu Gottes Ehre führen. Und um das zu tun, müssen wir nicht alle ein Mönch oder auch eine Nonne werden, um ein Leben zu führen, das Gott hingegeben ist. Weil es nicht um das Außen geht. Es kann für Menschen eine richtige Entscheidung sein. Ich finde Mönch sein nicht falsch, gar nicht. Aber wir müssen nicht alle Mönch werden. Und wir können den guten Kampf kämpfen, indem wir unseren Glauben durch Gnade bewahren und uns ein gutes Gewissen bewahren. Indem wir uns darin üben, Gott zu gefallen. Da möchte ich euch kurz nochmal meine Zusammenfassung hier zeigen, die bewusst nicht vorhin gezeigt, weil ich nicht gut schreiben kann, während ich rede. Den guten Kampf zu kämpfen bedeutet zum einen, den Glauben zu bewahren, entgegen der Zweifel, sich ein gutes Gewissen zu bewahren. Man bewahrt den Glauben, indem man sich in der Gnade stärkt, indem man Jesus anschaut, auf ihn schaut, der unseren Glauben angefangen hat und vollenden wird, der die Grundlage der Gnade ist und unseres Glaubens. Und wir bewahren uns ein gutes Gewissen, indem wir uns üben, Gott zu gefallen, Tag für Tag, in jeder Situation, indem wir uns ihm freiwillig mit Gnade hingeben. Eine Hingabe zu Gott auf Grundlage von Gnade und in absoluter Freiheit geht mit Freude einher. Im Hebräer 12, Vers 1 und 2 steht, dass Jesus, nachdem dort steht, lasst uns auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, der die Freude vor sich sah, bevor er ans Kreuz ging. Er hatte Freude darüber, dass wir errettet werden können von unserem Leben ohne Gott, dass wir von Schuld befreit werden, dass wir ein Leben zu seiner Ehre mit ihm zusammen werden führen können. Und darum hatte er diese Freude gesehen und ist ans Kreuz gegangen, obwohl sein Körper, seine Seele geschrien hat, nein, mach's nicht. Darum hat er es gemacht. Eine freiwillige Hingabe, die Freude gesehen hat hinter dem, wofür wir uns hingeben. Wir geben uns Gott hin, der absolut gut ist. Und das führt zu einem Lebenswandel, zu Gottes Ehre. Es geht hier nicht um ein, ich mache das mal, sondern ein beständiges darin Leben. Dann kämpfen wir diesen guten Kampf. Wir müssen dazu mit der Gnade anfangen, immer daran festhalten. Und dann können wir mit und für Gott leben. Und ich glaube, wenn wir unser Leben so gestalten und nach dem ausrichten, dann werden wir auch, so hoffe ich, für uns alle am Ende unseres Lebens, eines erfüllten Lebens, sagen können, so wie es Paulus gesagt hat, auch zu Timotheus, das steht im 2. Timotheus 4, Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und ich möchte beten. Und Jesus, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, dass wir nicht ohne Gnade religiös was schaffen müssen. Ich danke dir, dass wir zuerst durch Gnade erkennen dürfen, wie gut du, unser Gott, bist. Wie gerecht du bist. Danke, dass du uns gerecht machst durch dein Werk am Kreuz. Und dass das immer so bleibt und immer unser Anfang für alles Handeln zu deiner Ehre bleiben muss und wird. Wir können dir nur gefallen, indem wir die Gnade annehmen, die du geschenkt hast, die wir nicht selber produzieren können. Wir müssen sie annehmen. Und dann können wir mit Freude dir hingegeben leben und den guten Kampf kämpfen. Dann ist es nicht kompliziert. Dann finden wir die Bereitschaft dazu, weil du durch deinen Geist in uns die Kraft freisetzt, dir nachfolgen zu wollen, dich mehr fürchten zu können als die Menschen, freiwillig gerne Abstand zu nehmen von Dingen, die nicht gut sind in deinen Augen, die selbst uns selbst und anderen auch schaden würden. Und ich spreche es einfach aus über uns allen hier, dass wir diese Gnadengabe in unser Herz aufnehmen, die wir in Jesus am Kreuz sehen. Und dass jeder Einzelne hier neue Hoffnung schöpft, dass er nicht religiös werden muss, um diesen guten Kampf zu kämpfen, sondern auf Grundlage einer vertrauensvollen Beziehung zu dir mit Freude zu deiner Ehre leben kann. Amen.